SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer. Guten Abend. Und das sind unsere Themen. Proteste im Iran. Der Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam bringt das Regime in Bedrängnis. Dazu ein Gespräch mit der ARD-Journalistin und Iran-Kennerin Nathalie Amiri. Anlasslose Vorratsdatenspeicherung. AD. Der Europäische Gerichtshof kippt das kriminalistische Instrument und lässt Bundesinnenministerin Faeser alt aussehen. Und der Gasimporteur Uniper soll verstaatlicht werden, während die Gas Umlage offenbar auf der Kippe steht. Jetzt aber erstmal in den Iran. Es ist eine schier unglaubliche Geschichte. Wegen des Tragens unangemessener Kleidung, nämlich ohne Kopftuch, wird eine junge Frau von der Polizei festgenommen und stirbt wenige Tage später als Koma-Patientin im Krankenhaus. So geschehen vor 3 Tagen in der iranischen Hauptstadt Teheran. Kein Wunder also, dass der Tod der 22-Jährigen eine Welle der Empörung ausgelöst hat. Nicht nur in Teheran, sondern auch anderen Teilen des Landes. Auf Bildern sieht man da Frauen, die öffentlich ihre Kopftücher verbrennen und Slogans wie Tod dem Diktator oder Wir fürchten uns nicht, wir sind alle zusammen rufen. Eine Parole, die nach der umstrittenen Präsidentenwahl 2009 populär war, als Hunderttausende Iraner auf die Straße gingen. Über diese neuen Proteste spreche ich jetzt mit der ARD-Journalistin und Fernsehmoderatorin Nathalie Amiri, die die Verhältnisse im Land sehr gut kennt, dort lange Zeit als Korrespondentin unterwegs war. Frau Amiri, wie schätzen Sie die Lage ein? Wie groß sind diese Proteste und wie reagieren Polizei und Behörden darauf?
Diese Proteste sind wirklich groß. Sie haben eine ganz neue Dimension angenommen. Wir sehen auf den Straßen Frauen, die ohne Kopftuch laufen und protestieren. Die rufen, wir fürchten uns nicht, wir sind alle zusammen, wir erobern Iran zurück, Tod dem Diktator. Und das ohne Kopftuch. Jetzt kann man im Westen sagen, ohne Kopftuch, naja, das ist nicht schlimm. Aber das Kopftuch abzunehmen, bedeutet im Iran Gefängnisstrafe. Und dann auch noch zu protestieren. Und dann noch so viele Menschen gleichzeitig auf der Straße zu sehen, die dasselbe tun, hat wirklich eine neue Dimension. Es hat noch nie ein Protest stattgefunden im Iran, bei dem so viele Kopftücher gefallen sind. Und das war immer das Symbol auch der Islamischen Republik. Wenn das Kopftuch fällt, fällt die Islamische Republik. Das ist natürlich jetzt weit vorhergesagt, aber die Islamische Republik antwortet dementsprechend und zwar brutalst. Also die Proteste in Teheran wurden gestern niedergeschlagen. Man konnte es in den sozialen Medien sehen mit Wasserwerfern, mit Schlagstöcken. Die Polizei hat auf die Menschen eingeprügelt. Und was wir hier nicht mitbekommen haben, war, dass es im Iran in der ersten Jahreshälfte 2022 mehr als 2000 Proteste gab. Die Menschen sind unzufrieden aus vielerlei Gründen. Es gibt eine enorme Dürre. Es gibt eine hohe Korruption. Vetternwirtschaft ist tagtäglich zu beobachten. Die Kinder der Elite, der religiösen Elite, studieren auf Elite-Universitäten im Ausland und schmeißen mit dem Geld um sich, während die Mittelschicht einfach verarmt ist und kein Geld mehr hat. Es gibt enorm viele Gründe, auf die Straße zu gehen. Die Menschen sind auf die Straße gegangen und das weiß das System, das hat das System beobachtet und deswegen gab es auch in den letzten Monaten vermehrt Verhaftungswellen, unter die auch bekannte Personen zum Opfer gefallen sind, wie Jafar Panahi, der Regisseur, oder Mohammad Rasulov, der Berlinale-Gewinner dieses Jahres. Insofern wusste das System, der Unmut ist groß und der Zorn. Und man hat immer schon vorhergesagt, irgendwann bricht das Ganze auf. Und die Frage ist, wie brutal jetzt das Regime vorgeht, um diese Proteste niederzuschlagen. Und dadurch, dass es so elementar existenziell jetzt auch wird für sie, gehe ich davon aus, dass die nächsten Tage wirklich, sollten die Menschen sich wieder auf die Straße trauen, das Ganze brutal wirklich mit den Schlägertrupps und der im Einsatz der Revolutionsgarde niedergeschlagen wird.
Das heißt, es gibt auch keinerlei Anzeichen des Einlenkens, des Entgegenkommens. Es wäre ja tatsächlich möglich zu sagen, wir untersuchen, lassen diesen Todesfall jetzt unabhängig untersuchen. Aber auch das ist nicht zu hören von dieser Seite.
Es gab die Anordnung von Präsident Raisi, das Ganze untersuchen zu lassen. Aber die Menschen kennen sich inzwischen aus mit diesen Ansagen und sie wissen, was es bedeutet. Es wird nicht untersucht. Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit in der Islamischen Republik. Man kann sich nicht auf die Aussagen von Politikern verlassen. Insofern glaubt man den Politikern nicht, so schon gar nicht einem Präsidenten wie Raisi, der ja aus der Justiz kommt und der verantwortlich ist für Massenhinrichtungen 1988 an Oppositionellen, und zwar Tausenden. Er kann nichts außer Todesurteile ausstellen, und seit er an der Macht ist und sein Kabinett vor einem Jahr gewählt wurde, kann man sagen, dass die Bevölkerung wirklich konfrontiert ist mit einer extremen Hardliner-Regierung, die wirklich nichts an Wert erkennt für die Zivilbevölkerung.
Ich würde gerne noch mal auf die Menschen zu sprechen kommen, die jetzt auf der Straße sind. Wer ist das und wie viele sind es vor allen Dingen?
Verschiedene Ethnien, also es sind Kurden auf der Straße, es sind sehr viele in Teheran auf der Straße, in anderen verschiedenen Städten. Durch viele verschiedene Gründe sind sie auf die Straße gegangen, und das kann natürlich wirklich zu flächendeckenden Massenprotesten führen. Aber eine Teheranerin hatte mir heute am Telefon gesagt, weißt du, ich bin dieses Mal jetzt nicht dabei, weil ich sehe nicht mehr ein, immer wieder Prügel einzustecken. Wir müssen uns bewaffnen, anders wird es nicht gehen. Und wenn man die Protestierenden auf der Straße sieht, in den Videos, die wir sehen, das sind ganz normale Menschen aus der Zivilbevölkerung, Pazifisten, die nicht mit der Waffe umgehen können. Wie sollen die sich bewaffnen? Nur sagt sie zu Recht, wir werden dieses Mal wieder Prügel nur einstecken, wenn wir nicht anders gegen dieses Regime vorgehen. Wenn wir uns an den Plätzen der Städte treffen, am Meydune Valias, Meydune Tajish, und unsere Wut kundtun, dann werden nur wieder niedergeprügelt werden und verhaftet werden. Und mein Körper kann diese Prügel nicht mehr einstecken. Ich bin wirklich müde. Wenn, müssen wir es anders angehen, damit wir dieses Regime stürzen. Und der Wunsch nach einem Sturz kann ich Ihnen in repräsentativen Zahlen nicht wiedergeben, denn es gibt keine repräsentativen Umfragen. Aber die vom Ausland geführt werden, kommen immer wieder zu dem Ergebnis, dass es 70% der Bevölkerung nichts mehr mit diesem Regime zu tun haben wollen und auch sich selbst nicht mehr als Muslime ansehen und nicht einmal mehr muslimisch leben. Und das in der Islamischen Republik Iran ist natürlich schon ein enormes Warnsignal für die Machtelite.
Die Vereinten Nationen haben sich heute auch zu Wort gemeldet, fordern Aufklärung, was den Tod der jungen Frau angeht. Wie viel oder wenig Einfluss hat die UNO, hat der Westen auf die Ereignisse?
Das, was ich an Reaktionen aus dem Westen bis jetzt mitbekommen habe, ist keine massive Kritik und Verurteilung dessen, was gerade passiert. Und das bekommt natürlich die Zivilbevölkerung mit. Und viele haben mich gefragt, was versteht ihr denn genau unter feministischer Außenpolitik? Wäre nicht jetzt gerade der Zeitpunkt, dass eure Außenministerin etwas sagt? Eine Frau wurde getötet, weil sie ihr Kopftuch schlecht trug. Ist das nicht Grund genug, für feministische Außenpolitik aktiv zu werden?
Ja, die Frage kann man stellen. Vielleicht zur Erklärung. Außenministerin Baerbock hat sich auf die Fahnen geschrieben, eine feministische Außenpolitik betreiben zu wollen. Also eine Politik, die Geschlechtergerechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe als Voraussetzung für Frieden und Sicherheit in der Welt sieht. Nathalie Amiri, deutsche iranische ARD-Journalistin, vielen Dank für das Gespräch. Die generelle Speicherung von Daten, wie dies in Deutschland jahrelang gängige Praxis war, verstößt gegen europäisches Recht. Diese Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof heute in Luxemburg bekannt gegeben und damit den zahlreichen Kritikern der sogenannten Vorratsdatenspeicherung weitgehend Recht gegeben. Allerdings machten die Richter eine nicht ganz unwichtige Einschränkung. Die verdachtslose, also anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Internetverbindungsdaten, mit deren Hilfe schwere Straftaten verfolgt werden können, bleibt erlaubt, ebenso wie das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren, das es erlaubt, anlassbezogene Daten zu sichern, wenn es um die Verfolgung schwerer Straftaten geht. Soweit also das Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Was das politische Berlin davon hält, fasst unser Korrespondent Jan Zimmermann zusammen.
Schnell weg damit, sagt die FDP, am besten auf die Müllhalde der Geschichte, meinen die Grünen. Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Tisch. Die FDP war schon immer gegen die Vorratsdatenspeicherung und freut sich über das Urteil. Justizminister Marco Buschmann will schnellstmöglich das Gesetz ändern.
Es gibt keine anlasslose Speicherung von Kommunikationsdaten mehr. Kommunikationsdaten können nur gespeichert werden, wenn dafür ein ausreichender Anlass, also in der Sprache der Strafprozessordnung, wenn der Verdacht einer schweren Straftat vorliegt und ein plausibler Grund dafür vorliegt, dass diese Daten mit dieser Tat in Verbindung stehen. Und es muss richterlich angeordnet sein.
Bereits in 1-2 Wochen will der FDP-Minister einen Gesetzentwurf vorlegen. Bei den Sozialdemokraten ist die Stimmung nach der Urteilsverkündung verhaltener. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat bis zuletzt betont, wie wichtig die Vorratsdatenspeicherung sei, um Kinderpornografie und Terrorismus besser bekämpfen zu können. Die Ministerin will sich nun auf die Ausnahmen stürzen, die die Richter noch erlauben, zum Beispiel im Internet.
Ausdrücklich hat der Europäische Gerichtshof entschieden, IP-Adressen dürfen gespeichert werden, um schwere Kriminalität bekämpfen zu können.
Zudem dürfen Daten von Internet- und Telefonanbietern an typischen Problempunkten wie Bahnhöfen und Flughäfen gesammelt werden. Und Daten dürfen nach dem Urteil abgerufen werden, wenn die nationale Sicherheit bedroht ist.
Die damit eröffneten rechtlichen Möglichkeiten müssen wir nun auch nutzen, um bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, von extremistischen und terroristischen Bedrohungen und anderen schweren Straftaten konsequent auch handeln zu können.
Viele FDP- und Grünen-Politiker zeigen sich dazu jedoch kritisch. Sie pochen auf ein klares Nein zur anlasslosen Datenspeicherung. Ein Kompromiss könnte der sogenannte Quick Freeze sein. Danach sollen Daten erst gesammelt und quasi eingefroren werden, wenn es einen konkreten Tatverdacht gibt. Justizminister Marco Buschmann.
Das ist eben das Modell, das den Vorgaben des Koalitionsvertrages entspricht, der ja eindeutig sagt, nur wenn ein Anlass gegeben ist, kann gespeichert werden. Und dazu muss ein Richter oder eine Richterin dazu entscheiden. Das ist genau das Modell, an dem wir jetzt arbeiten werden.
Und damit ist die Diskussion in der Ampelkoalition, wie das neue Gesetz nun konkret aussehen soll, eröffnet.
Und um die Vorratsdatenspeicherung geht es heute auch im SWR-Tagesgespräch mit dem Juristen Benjamin Lück von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Herr Lück, wie zufrieden sind Sie mit dem Ja-Aber der Luxemburger Richter?
Also mit der Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung sind wir zufrieden. Mit dem, was der EuGH sagt, was nun möglich ist und damit auf eine Art sich als ja quasi Dienstleister für die Mitgliedstaaten erweist, indem er ihnen relativ passgenau vorschreibt, was sie nach seiner Ansicht nach machen dürfen. Damit sind wir nur in sehr engen Teilen zufrieden. Es ist so, das Urteil ist an dieser Stelle sehr interessant, aber auch wirklich gefährlich. So sehen wir das zumindest aus freiheitsrechtlicher Perspektive. Denn der EuGH lässt sehr viel zu weiterhin. Und das Größte, das ich herauspicken würde, wären die sogenannte IP-Vorratsdatenspeicherung, die danach zulässig sein soll.
Ja, genau, erklären Sie einfach mal ganz genau, was an dieser IP-Vorratsdatenspeicherung, die noch möglich sein soll, auch nach diesem Urteil, was Sie daran kritisieren, warum sie Ihrer Meinung nach so gefährlich ist.
Also diese IP-Daten, die fallen ja die ganze Zeit an. Wenn Sie mit dem Handy unterwegs sind und es nur anhaben, aber natürlich auch vor allem, sobald Sie eine Webseite betreten, sobald Sie Apps benutzen etc., fallen sofort IP-Daten an. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, die Vorratsdatenspeicherung ist ja ein Delikt aus den Nullerjahren, als natürlich schon viel mobile Kommunikation da war, aber noch keinerlei Smartphones, die ständig mit dem Internet verbunden sind, sodass ständig auch entsprechende Daten anfallen. Und wenn wir jetzt sagen, gut, die klassischen Kommunikationsdaten wie Telefondaten, die können wir jetzt nicht anlasslos speichern, aber alle IP-Daten, die können wir speichern, dann haben wir einfach ein riesengroßes Problem, weil damit ein komplettes Profil aller BürgerInnen in Deutschland möglich ist. Sie haben letztlich die perfekte Wanze ständig bei sich, im Schlaf neben sich liegen meistens an. Sie haben das immer in der Hosentasche, das Handy, die Smartwatch haben Sie. Sie haben Ihr Tablet an, wenn Sie mal das Handy weglegen, um was in Ruhe lesen zu können. Und die ganze Zeit fallen IP-Adressdaten an, die dann anlasslos gespeichert werden sollen. Ich sehe nicht, wo da der qualitative Unterschied ist, den der EuGH offensichtlich ja meint zu sehen.
Für Bundesinnenministerin Faeser geht es bei dem Einsatz der Vorratsdatenspeicherung, eben auch der IP-Adressenspeicherung, darum, Eingriffsbefugnisse zu haben, die auf der Höhe der Zeit sind, quasi auf Augenhöhe mit dem organisierten Verbrechen, das sich natürlich kein Deut um solche datenschutzrechtlichen Überlegungen schert. Ich finde das durchaus nachvollziehbar. Warum Sie nicht?
Wenn es nur darum gehen würde, das Verbrechen zu bekämpfen, da sind wir ja für jede wirksame rechtsstaatliche Maßnahme haben wir überhaupt nichts dagegen. Das Problem ist hier, dass hier eine Massenüberwachung der gesamten Bevölkerung letztlich damit möglich ist. Und da müssen wir einfach abwägen. Ist die Strafverfolgung das Mittel, das über allem steht? Oder geht es hier auch um die Grundrechte von sehr, sehr, sehr vielen Betroffenen von diesen Maßnahmen, die niemals sich irgendwas zu Schulden haben kommen lassen?
Aber angenommen, Sie hätten durch diese anlasslose Datenspeicherung die Möglichkeit, Kinderpornografie im Internet zu unterbinden, wäre das nicht abwägungstechnisch im Grunde mal eine Situation, wo man sagen kann, okay, das machen wir, auch wenn dadurch eben der Datenschutz für viele Menschen beschädigt wird?
Also diese Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder, die sind natürlich für uns alle unerträglich. Und es bedarf wirklich eines effektiven Vorgehens des Rechtsstaats dagegen. Das ist allerdings das, wie es oft verkürzt vorgetragen wird, die Vorratsdatenspeicherung hier entscheidend hilft. Das wage ich in Teilen zu bezweifeln, denn viele der TäterInnen im Netz sind ja schon durchaus in der Lage, ihre Adressdaten sehr gut zu verschlüsseln, sodass sie nicht mehr zurückverfolgbar sind. Sodass die Vorratsdatenspeicherung hier nicht entscheidend hält.
Wen das Luxemburger Urteil ebenfalls kalt erwischt hat, das ist der Deutsche Richterbund. Der hat die Bundesregierung jetzt aufgefordert, schnell eine Alternative zu schaffen, zum Beispiel wenn es um Verkehrsdaten geht, die nach Meinung des Richterbunds oft entscheidend für die Strafverfolgung seien. Wie sehen Sie das? Gibt es datenschutzrechtlich unbedenkliche Alternativen dazu?
Der EuGH zählt ja Maßnahmen auf, die möglich sein sollen. Das ist eben, wie genannt, die IP-Vorratsdatenspeicherung, die ich für massiv grundrechtseinschränkend halte. Es gibt aber auch eine Maßnahme, auf die der EuGH eingeht und die jetzt wohl auch nach allem, was zu hören ist, das Bundesjustizministerium unter Minister Buschmann verfolgt, das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Da geht es dann darum, dass Daten, die vorhanden sind, mit Bejahung eines Anfangsverdachts, das heißt, auf einen konkreten Anlass hin zu speichern sind. Damit umgeht man, dass die Daten dann eben weg sind, wenn die Ermittlungsbehörde sie erst nach wenigen Wochen oder Monaten anfragt. Und das ist als im Grundsatz eine relativ grundrechtsschonende Möglichkeit, mit solchen Datenspeicherungen umzugehen.
Okay, also im Grunde eine anlassbezogene Speicherung von Daten, mit der Sie leben könnten. Vielen Dank für das Gespräch, der Jurist Benjamin Lück von der Gesellschaft für Freiheitsrechte zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs über die Vorratsdatenspeicherung. In Sachen Energiekrise gab es heute zumindest mal eine gute Nachricht. Die deutschen Gasspeicher sind nach Angaben der europäischen Betreiber nun zu gut 90% gefüllt, was das Risiko, im Winter komplett ohne Gas dazustehen, deutlich absenkt. In anderer Hinsicht allerdings besteht weiterhin größte Unsicherheit, nämlich was die Finanzierung der deutschen Gasimporteure angeht. Vom angeschlagenen Importeur Uniper war heute zu hören, er stehe vor der Verstaatlichung. Ansonsten sollten die großen Importeure eigentlich über eine Umlage für alle Gasnutzer gestützt werden. Eigentlich, denn die sogenannte Gasumlage scheint zu wackeln. Unsere Berlin-Korrespondentin Nina Amin mit den politischen Reaktionen auf die unübersichtliche Energielage.
Kommt die Gasumlage oder kommt sie nicht? Beantworten will das im politischen Berlin am Dienstag niemand. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wollte mit dieser Umlage die Mehrkosten der Gasimporteure aufgrund der steigenden Gaspreise solidarisch auf alle Gaskunden verteilen. Angesichts einer möglichen Verstaatlichung des offenbar stark angeschlagenen Gasimporteurs Uniper stellt der Grünen-Politiker sein Konzept in Frage. Wegen finanzverfassungsrechtlicher Zweifel heißt es. Das Problem: Im Falle einer Verstaatlichung von Uniper könnte die Gasumlage auf rechtlich wackeligen Beinen stehen. Grünen Co-Fraktionschefin Katharina Dröge stellt sich hinter Habeck.
Sollte sich die Rechtsnatur der Unternehmen ändern, die von dieser Umlage profitieren, dann ist es natürlich so, dass man auch die Rechtsnatur der Umlage noch einmal bewerten muss.
Bei der Opposition freut man sich über ein mögliches Ende der Gasumlage, bevor sie überhaupt eingeführt wurde. Linken-Fraktionschefin Amira Mohammed Ali hielt eine Umlage schon immer für den falschen Weg.
Stattdessen ist es richtig, die Energieversorger, die Stadtwerke, die Unterstützung brauchen, die müssen unterstützt werden. Und dieser Murks, dass man das allen Gaskundinnen und Kunden überhelfen möchte, das ist einfach völliger Blödsinn und es ist unzumutbar. Und es ist einfach, also ich möchte mal sagen, eine brachiale Frechheit.
Als Murks bezeichnet auch der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Gasumlage. Dem Bundeswirtschaftsminister wirft Dobrindt einen unverantwortlichen Umgang mit der Energiekrise vor.
Also das ist ein Gasumlagenchaos ohne Ende. Es ist Habecks Idee gewesen, diese Gasumlage einzuführen. Wenn er jetzt zu der Entscheidung kommt, sie sei rechtswidrig, dann muss man umso schneller den Stecker an der Stelle ziehen.
Nicht nur wegen der Gasumlage ist Habeck unter Druck. Auch ein Atomkraftwerk bereitet Sorgen. Genauer gesagt ein Leck im Isar 2 in Bayern. Die Sicherheit der Anlage sei dadurch nicht beeinträchtigt, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Laut Betreiber müsste ein Ventil im Oktober aber repariert werden, wenn der Atommeiler über das Jahresende hinweg im Einsatz bleiben soll. Aus der FDP-Fraktion kommt erneut die Forderung, alle AKW länger laufen zu lassen, um Stromengpässe zu vermeiden. Fraktionschef Christian Dürr.
Um dieses Kraftwerk weiter zu betreiben, muss jetzt diese Reparatur stattfinden. Umso wichtiger in diesem Zusammenhang, nicht nur auf zwei Kraftwerke zu setzen, sondern in dem Zusammenhang auch das Kernkraftwerk im Emsland mit in den Blick zu nehmen.
Das AKW Emsland sollte, so Habecks Plan, auf jeden Fall Ende des Jahres vom Netz gehen. Ein verschlissenes Ventil im AKW Isar 2 könnte den Bundeswirtschaftsminister zu einer schnellen Entscheidung zwingen, ob der Atommeiler in Bayern als Notfallreserve zur Stromerzeugung dienen soll. Eigentlich wollte der Grünpolitiker sich mit dieser in der eigenen Partei unpopulären Entscheidung eines AKW-Notbetriebs bis Dezember Zeit lassen. Zeit, die Habeck wohl nicht gegeben wird.
Es ist der Anschein von Demokratie und damit im Grunde das genaue Gegenteil davon. Die sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine wollen noch in dieser Woche über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen lassen. Und damit nicht genug, auch die von der russischen Armee besetzte südukrainische Region Cherson macht dabei mit. Die Referenten, die weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden sollen, gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes. Unterdessen gehen die Kämpfe dort weiter. Benjamin Satori berichtet.
Die Kämpfe in der Ukraine konzentrieren sich im Moment insbesondere auf die Separatistengebiete im Osten des Landes, Luhansk und Donetsk. Die Ukrainer rücken offenbar insbesondere in Luhansk weiter fort. Laut dem Sprecher des Generalstabs der Streitkräfte in der Ukraine, Stupun, gibt es vor allem aus der Luft massive Gegenwehr. In den letzten 24 Stunden haben die russischen Besatzer 10 Raketen und 15 Luftangriffe gestartet. Mehr als 56 Flugabwehrraketen auf Objekte auf dem Territorium der Ukraine abgefeuert und damit gegen die Normen des humanitären Völkerrechts, Gesetze und Kriegsbräuche verstoßen. Beide Seiten werfen sich vor, auch Zivilisten zu treffen. Es gibt Berichte über Schäden und Opfer, überprüft werden können sie derzeit nicht. Auch die Sprecherin des ukrainischen Einsatzkommandos Süd, Humenyuk, berichtet von Kämpfen. Derzeit rücken unsere Truppen vor. Es gibt Erfolge in taktischen Schlachten, aber es ist noch zu früh, um über konkrete geografische Daten zu sprechen. Die jüngsten Rückschläge für die russische Armee bringen unterdessen offenbar Fahrt in Russlands Pläne, von Separatisten kontrollierte Gebiete zum eigenen Staatsgebiet erklären zu wollen. In den umkämpften Regionen Luhansk und Donetsk sollen nach vorherigem Druck aus Moskau schon am Freitag Referenden über einen Beitritt beginnen. Zeitgleich ist auch in der Hafenstadt Cherson eine solche Abstimmung angesetzt. Ein erster Anlauf war dort Anfang des Monats wegen der angespannten Sicherheitslage zunächst gestoppt worden. Der pro-russische Leiter der dortigen Gebietsverwaltung Saldo sagte jetzt: Ich bin sicher, dass unser Appell nach dem Referendum und der Bekanntgabe der Ergebnisse das Dokument sein wird, das die Zukunft der Region Cherson vorherbestimmt. Wir haben die Weichen für die Wiedervereinigung mit Russland gestellt und werden davon nicht ablassen. Nach russischen Medienberichten gibt es jetzt auch in weiteren Regionen Überlegungen, Referenden durchzuführen, zum Beispiel im russisch kontrollierten Teil von Zaporizhia. Das US-amerikanische Institute for the Study of War gab unterdessen eine neue Einschätzung zum Kriegsverlauf ab. Diese Denkfabrik unter anderem aus Militärexperten schreibt, dass den Ukrainern wohl auch Panzer helfen, die die Russen in zuvor aufgegebenen Gebieten zurückgelassen haben.
Die anfängliche Panik der Gegenoffensive brachte russische Soldaten dazu, qualitativ höherwertige und funktionierendere Ausrüstung zurückzulassen.
Auch das britische Verteidigungsministerium veröffentlichte einen neuen Bericht zur Lage in der Ukraine. Demnach habe Russland einige U-Boote aus der Krim abgezogen. Aus Sicht der Briten liegt das höchstwahrscheinlich an einer gestiegenen Bedrohung der Flotte durch ukrainische Langstreckenwaffen.